Ja, wollen wir mal schauen, was Jesus mit dem Müll, mit meinem und deinem Müll heute so macht. Ich möchte euch Anteil geben an einem Erlebnis, was ich im Urlaub gemacht habe. Und zwar haben wir als Familie vor ein paar Jahren Urlaub auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald gemacht. An einem Vormittag war ich alleine zu Fuß unterwegs. Ich erkundete die Umgebung und ich ging auf einer schmalen Straße durch Felder und Baumgruppen. Und nach einer Weile kam auf der rechten Seite ja so eine Art Hofanlage, Bauernhof wahrscheinlich. Am Zaun hing ein Schild, vorsichtig, Achtung, bissiger Hund. Ich ging weiter, dann kam ein Tor, eine Einfahrt, die stand offen und heraus kam ein großer schwarzer Hund mit einer gefühlten Risthöhe von 100 Zentimetern. Der Hund war leider nicht angeleint und er hielt stracks auf mich zu. Naja, ich habe keine Hundephobie, aber begeistert war ich auch nicht. Mir war klar, nur keine Angst zeigen. Wenn man Hunden gegenüber Angst zeigt, das ist schlecht. Also ging ich erhobenen Hauptes weiter. Der Hund kam immer näher an mich heran. Er knurrte. Ich ging auf der linken Straßenseite, ignorierte das Tier, soweit es mir möglich war, und machte feste, ruhige Schritte. Der Hund folgte mir. Ich malte mir schon Worst-Case-Szenarien aus, wie Hund beißt mich ins Bein, ich muss ins Krankenhaus. Gott sei Dank passierte nichts dergleichen und nach einer Weile war mein Abstand von der Hofanlage so groß, dass der Hund sein Interesse an mir verlor und zurücklief. Große Erleichterung bei mir, aber dann fing ich an nachzudenken. Wo bin ich eigentlich? Wo führt diese Straße hin? Und mir wurde klar, ich muss zurück. Auf diesem Weg würde ich mich immer weiter von unserer Ferienunterkunft entfernen. Aber noch einmal an diesem Hund vorbei? Auf keinen Fall. Also bin ich mit der Hilfe von Google Maps einen langen Umweg gegangen. Querfeldein durch Wiesen, Wald und Felder, über Gräben und durchs Unterholz, bis ich schließlich auf eine Straße gelangte, die auch zurück zu unserem Bauernhof führte. Warum habe ich diese Geschichte erzählt? Weil mein Unwohlsein, meine Angst, noch einmal diesem knurrenden, bedrohlichen, nicht angeleinten Hund zu begegnen, dazu führte, dass ich einen langen und schwierigen Umweg in Kauf genommen habe. War das eine sinnvolle Entscheidung? Eine angemessene Entscheidung? Vielleicht. Für mich damals in meiner Situation ganz sicher. Angst hat ja eine Schutzfunktion für uns. Angst bewahrt uns davor, blind in die Gefahr zu laufen. Aber wenn Angst zu einem Lebensgefühl wird, wenn Angst unser Leben prägt, dann diktiert sie uns die Wege, die wir gehen. Sie engt unseren Handlungsspielraum ein und dann vermeiden wir zu oft und viel zu oft Menschen und Situationen, dann führt Angst dazu, dass wir uns zurückziehen. Dann sind wir Gefangene unserer Angst. Angst macht Gefangene. In meiner Zeit als Pastor in Berlin hatten wir einen jungen Mann bei uns in der Gemeinde, der hatte Prüfungsängste. Der war wirklich nicht schlecht. Er hatte gute Vornoten. Aber seine Prüfungsängste waren so groß, dass er die Abschlussprüfung seines Studiums jahrelang vor sich hinschob. Wovor hast du Angst? Angst zu versagen? Angst, deine beruflichen Leistungen nicht mehr halten zu können? Angst, einem Menschen zu vertrauen? Hast du Angst vor vielen Menschen oder vielleicht Angst vor Einsamkeit? Hast du Angst vor Spinnen oder Angst vor dem Fahren mit einem Aufzug oder der U-Bahn? Hast du Angst vor Krankheit, vor dem Tod oder hast du vielleicht gar keine Angst? Dann herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht vermeidest du ja auch nur erfolgreich alle Situationen, die dir Angst machen. Vielleicht bist du auch geflohen, bist ein Flüchtling aus hochgefährlichen Situationen in deiner Heimat. Und auf deiner Flucht hast du möglicherweise auch lebensgefährliche Situationen erlebt und dann in Deutschland eine jahrelange Situation, oft von Unsicherheit, bis das Asylverfahren geklärt ist. Da wird Angst schnell zu einem Grundgefühl des Lebens. In einer Reportage aus dem Jahr 2015 der Zeitung Die Welt unter dem Titel Volkskrankheit Angst heißt es, wir haben alle Angst, sie ist zu unserem Schutz da, aber sie kann krank machen. Keine psychische Störung wird in Deutschland häufiger diagnostiziert. Angst ist eine Volkskrankheit, aber eine, über die kaum gesprochen wird. 10 Millionen Menschen waren im Jahr 2010 wegen krankhafter Angst beim Arzt. 15% aller Deutschen, jeder sechste Erwachsene. Experten nehmen an, dass es seitdem nicht weniger geworden sind. Und ich sage mal, wie immer bei solchen Statistiken, die Dunkelziffer, also die Zahl der Menschen, die tatsächlich betroffen sind, wird wesentlich höher sein. Heute feiern wir Ostern. Und wenn ich den Predigttext jetzt vorlese, dann werden wir erkennen, dass Ostern auch etwas mit Angst zu tun hat. Ich lese uns aus Johannes 20 die Verse 19 bis 23. Es war Abend geworden an jenem Sonntag, in Klammern der Ostersonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Also an diesem Sonntagabend, an diesem Ostersonntagabend hatten die Jünger Angst. Warum? Was war passiert? Wir scrollen jetzt nochmal 3 Tage zurück. Jesus hatte mit ihnen Passamahl gefeiert und anschließend lange Gespräche mit ihnen geführt. Und von seinen Andeutungen hatten sie schon geahnt, was passieren würde. Dass es das letzte Mal sein würde. Und dann brachen die traumatischen Ereignisse über sie herein. Einer von ihnen, einer von den 12 Jüngern, 12 Aposteln, Judas, hatte Jesus verraten an die hohen Priester. Und die hatten ihn an die Römer ausgeliefert mit falschen Anklagen. In einem völlig unfairen Schauprozess vor einer aufgeheizten Menschenmenge hatte der römische Statthalter Pilatus Jesus zum Tod verurteilt. Jesus wurde gefoltert, misshandelt und dann am Kreuz hingerichtet. Ihr Meister hatte keine Chance gehabt. Er war ein Opfer von Intrigen geworden, in die Mühlen der römischen Justiz geraten. Und dann im Lauf dieses Sonntags haben sie eine Reihe schwer verständlicher, schockierender Erfahrungen gemacht. Das Grab Jesu war geöffnet. Jesus war weg. Die Jünger waren ratlos und verunsichert. Eine Frau, Maria, behauptete, Engel und sogar Jesus selbst gesehen zu haben. Die anderen wussten nicht, was sie davon halten sollten. Jetzt ist es Abend geworden. Die Jünger sind zusammen. Sie haben die Türen abgeschlossen, verriegelt. Und hinter den verschlossenen Türen gärt eine Atmosphäre, die riecht gar nicht gut. Die stinkt. Da ist Angst. Wenn sie Jesus gekriegt haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dran sind. Und wenn sie die Türen so abschließen, das hilft ja nicht wirklich. Das ist ein Ausdruck ihrer tiefen Verunsicherung, ihrer Hilflosigkeit. Zu dieser Angst kommt dann Enttäuschung. Was hatte ihnen Jesus nicht alles bei seinen langen Abschiedsgesprächen versprochen? Ihr werdet noch größere Taten als ich vollbringen. Der Vater wird euch den Heiligen Geist senden, der wird euch lehren, meinen Platz einzunehmen, euch trösten, euch helfen. Jesus hatte ihnen gesagt, ich gebe euch meinen Frieden und auch, ihr könnt den Vater um alles bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Und jetzt? Nichts. Nichts als ein Fiasko. Und sie sind zutiefst verunsichert. Mit Jesus war ihre Hoffnung gestorben. Sie können die Erlebnisse dieses Tages nicht richtig einordnen. Ein leeres Grab? Ein unglaubwürdiger Bericht einer Frau? Stimmt das denn? Wo sind sie dran? Sie zweifeln an allem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und in dieser Atmosphäre, in diesem verschlossenen Raum schwingt auch Verärgerung vielleicht mit. Über Jesus, mit dem sie jahrelang unterwegs waren, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten. Und jetzt scheint es, haben sie auf eine Seifenblase gesetzt. Wären wir doch mal zu Hause geblieben, hätten wir doch weiter gefischt. Vielleicht auch Ärger über die Pharisäer und den Hohen Rat, die Jesus völlig unfair aus dem Weg geräumt haben. Und wisst ihr, als ich an die Atmosphäre in diesem Raum gedacht habe und wie das wirklich übel gerochen hat, gestunken hat, wisst ihr, wo ich da dran gedacht habe? Ich zeig's euch. Ah. Das ist unser Biomüll. Ich kenne keine Müllsorte, die so stinkt wie der Biomüll. Und ich brauche mal diesen Stuhl, damit ihr den Biomüll auch sehen könnt. Prominenter Gast in diesem Gottesdienst. So, ich mache den Deckel drauf. Der Deckel sorgt dafür, dass der Gestank zunimmt, dass die Gärung zunimmt. Und wenn man das Zeugs dann irgendwann entsorgen muss und der Biomüll so richtig glibberig ist und, ach, ich erspare es uns, ist richtig, richtig unangenehm. Und das ist ein Bild für mich. Ein Bild für mich für das, was in diesem verschlossenen Raum ging, wo die Jünger waren. Und dann passiert es, völlig unerwartet, überraschend. Damit hatte keiner der Jünger gerechnet, trotz aller Ankündigungen ihres Meisters. Jesus kommt. Auf einmal ist er da. Keiner hat gesehen, wie. Die Tür ist nach wie vor verschlossen und er stellt sich in ihre Mitte. Der Jesus, den sie am Kreuz hatten sterben sehen. Den Jesus, dem ein Soldat den Speer in die Seite gestochen hatte, um zu gucken, ob er schon wirklich tot ist. Der Jesus, den einer von ihnen ins Grab gelegt hatte. Einer der Jünger hatte ihn ins Grab gelegt. Wenn du schon länger in einer christlichen Gemeinde unterwegs bist, dann erscheint das für dich banal. In meiner Bibel ist dieser Abschnitt unseres Predigttextes überschrieben, Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Na klar, logisch, sagst du, Jesus ist ja auferstanden. Weiß doch jedes Kind seit dem Kindergottesdienst. Ist doch selbstverständlich, das hören wir uns doch jedes Jahr zu Ostern an. Aber das war für die Jünger damals nicht selbstverständlich. Und das ist es auch heute nicht. Wenn du und ich da sitzen in dem Mief unserer Angst, unserer Enttäuschung, unserer enttäuschten Hoffnung, unserer Perspektivlosigkeit, unserer Verunsicherung. Und dann auf einmal kommt da Jesus hinein. Das ist und bleibt die größte Überraschung unseres Lebens. Jesus kommt trotz der verschlossenen Türen, durch die geschlossenen Türen hindurch, mitten hinein in diese Atmosphäre von Angst, Enttäuschung. Und seine Jünger sind ja, sagt man so neudeutsch, voll geflasht. Sie sind überrascht, sie sind umgehauen. Jesus tritt in ihre Mitte und grüßt sie, Friede sei mit euch. Und dann beobachten wir in dieser Geschichte etwas ganz Wichtiges, nämlich die Angst der Jünger weicht. Dieses Grundgefühl von Angst, Unsicherheit, Enttäuschung verliert seine Macht. Wie der Sommernebel am Morgen in den Strahlen der Sonne sich auflöst und verschwindet. Jesus kommt hier rein, in diesen abgeschlossenen Raum mit dem Müll, wie Kai das so gesagt hat, dem Seelenmüll. Das schauen wir uns genauer an. Mit dem auferstandenen Jesus kommt zu den Jüngern etwas Neues, ein neues Lebensgefühl, sag ich mal, eine neue Atmosphäre. Und bitte lasst uns das nicht abwerten nach dem Motto, was ist schon Lebensgefühl? Die Fakten zählen. Ja, die Fakten sind wichtig. Aber wie wir sie einordnen und bewerten und wie wir damit umgehen, das entscheidet darüber, in welche Richtung unser Leben verläuft. Jesus tritt in ihre Mitte und grüßt sie. Friede sei mit euch. Das war damals ein allgemein gebräuchlicher Gruß in Israel. Shalom Alechem, der bis heute gebraucht wird. Aber ich denke, die Jünger werden sich auch daran erinnert haben, was Jesus ihnen vor seiner Verhaftung versprochen hat. Wir lesen das Johannes 14, Vers 27. Zum Abschied, sagte er dort, gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Wenn Jesus jetzt in dieser Situation, in diesem verschlossenen Raum seinen Jüngern sagt, Friede sei mit euch, dann gibt er ihnen diesen Frieden, dann spricht er ihnen diesen Frieden zu. Er, der auferstandene Sohn Gottes. Mit anderen Worten sagt Jesus zu ihnen, eure Angst, eure innere Zerrissenheit, eure Enttäuschung, eure Hoffnungslosigkeit hat jetzt ein Ende. Wo der Frieden von Jesus kommt, da muss die Angst weichen. Wo ein Raum dunkel ist und du zündest eine Kerze an oder eine Taschenlampe oder was auch immer, da hat die Finsternis verloren. Warum ist das so? Warum muss die Angst weichen, wenn der Frieden von Jesus da ist? Das hängt mit der Gegenwart, mit Jesus selbst, mit seiner Person zusammen. Mit Jesus, da ist Gott ihnen nahe. Da steht nichts mehr zwischen ihnen und Gott. Da trennt sie nichts mehr von der Liebe Gottes, von der Hoffnung Gottes. Mit Jesus bei ihnen steht die Zukunft offen. Und dann zeigt ihnen Jesus ja seine Hände und seine Seite. Und diese Hände und seine Seite tragen die Spuren der Kreuzigung. Und die Jünger verstehen, dieser Jesus, der hier ist, ist kein Gespenst. Er ist keine komische Erscheinung. Er ist derselbe Jesus, mit dem wir unterwegs waren. Dieser Jesus ist kein Fremder. Und gerade seine Wunden sind es, in denen er seinen Jüngern damals und uns heute nahe kommt. Gerade in seinen Wunden erkennen wir, Jesus ist einer, der ganz nah bei uns ist, der bei dir und mir ist, der zu uns gehört. Jesus kennt deine und meine Wunden, die wir in uns tragen. Und er begegnet uns als einer, der das kennt, der uns versteht und mit uns geht. Und dieser Frieden, das ist ein Zur-Ruhe-Kommen, ein Nach-Hause-Kommen. Wie wenn du die ganze Zeit unterwegs warst, im Stress, in der Großstadt, im Beruf. Und du musstest immer laufen und hattest immer Dinge zu erledigen. Und dann endlich kommst du nach Hause. Du machst die Tür zu. Ruhe, Frieden, du legst die Füße hoch. Du kannst deine Kleinigkeit essen. Frieden. Ja, und dann heißt es, als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Die Jünger freuen sich. Und auch wieder da sage ich, klar, wenn du die Kinderbibel kennst, wenn du den Kindergottesdienst besucht hast, sagst du, natürlich, die freuten sich, das steht ja da so. Aber machen wir uns das doch mal klar, was das für eine unglaubliche Veränderung ist. Hier, mittendrin in diesem Mief von Angst und Furcht und Enttäuschung und Ärger und das alles, mitten hinein entsteht auf einmal Freude. Das ist ein ganz anderer Geruch. Das ist so, wie ein frischer Sommermorgen riecht. Das ist so, wie Blumen riechen. Ich war im Botanischen Garten in Berlin oft, das riecht unwahrscheinlich schön. Also japanischer Garten, die ganzen Rosen, wenn man da diesen Duft riecht, ja. Freude, das ist ein völlig anderer Geruch und der ist hier auf einmal drin. Und diese Freude, die Jesus seinen Jüngern gebracht hat, hat nichts mit äußeren Umständen zu tun. Die sind die gleichen geblieben. Aber hier erfüllt sich, was Jesus seinen Jüngern auch wieder vorher versprochen hatte. Johannes 16, Vers 20 sagte Jesus, Amen, ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Diese Freude ist eine unmittelbare Folge davon, dass Jesus auferstanden ist. Sie lässt sich nicht psychologisch erklären. Diese Freude ist eine Folge von Ostern, ist Osterfreude pur. Was ist dein Lebensgefühl in den letzten Wochen gewesen? War da auch Angst, Enttäuschung mit im Spiel? Bist du manchmal auch verunsichert oder auch verärgert? Oder ist da Langeweile dabei, die kleine Schwester von Hoffnungslosigkeit? Ich wünsche dir, dass du dieses Lebensgefühl von Ostern entdeckst. Und Ostern heißt dann, es ist nicht nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren, die dir vielleicht skurril vorkommt, sagst, also das Ding, was damals passiert ist, also das war einmalig und das wird heute sicherlich so nicht wieder passieren. Nein. Was Ostern passiert ist, das ist deine und meine Geschichte. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und durch den Heiligen Geist ist das möglich, dass genau das Gleiche, was damals passierte, auch heute passiert. Jesus begegnet uns und er kommt mitten hinein in den Mief deines und meines Lebens. Geschlossene Türen können ihn nicht abhalten. Und wenn ich dann so den Biomüll rausnehme, dann stinkt das ja immer noch. Ist mir das ganz wichtig, dass ich, so meine Haushaltspraxis, dass ich diesen Glasreiniger nehme, dann sprühe ich da rein und das riecht schon mal besser. Und dann wird ausgewischt. Und danach ist das wirklich ein ganz neues Gefäß. Also ich meine, ich würde noch nicht meinen Pudding daraus essen. Da müsste man dann schon noch ein paar Mal extra. Aber Leute, es ist sauber. Und da kann was Neues anfangen. Und jetzt verlassen wir auch die Grenzen dieses Bildes. Aber das wünsche ich dir und mir, dass wir das erleben, dass Jesus hineinkommt in diesen verschlossenen Raum, wo Angst ist, wo Unsicherheit ist, wo Furcht ist, wo Enttäuschung ist. Und dass er aufräumt, dass er diesen neuen Geruch von Freude und Frieden hineinbringt. Und dass der Mief geht, dass Jesus diesen Müll, die Angst ausräumt. Du sagst jetzt vielleicht, das entspricht überhaupt nicht meinen Erfahrungen. Mein Glaube führt mich nicht zu solchen Erfahrungen, zu solch einem Lebensgefühl. Wenn du so denkst, dann möchte ich dir antworten, das kann dein Glaube auch gar nicht. Das kann nur die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und das ist immer mehr, viel mehr als unser Glaube. Das ist die göttliche Realität von Jesus Christus. Und wenn wir die erfahren wollen, dann brauchen wir heute Morgen drei Dinge. Das ist deine Einladung, das ist Zeit und das ist Stille. Und deine Einladung, das heißt, du bittest Jesus, den Auferstandenen, heute am Ostersonntag zu dir zu kommen, zu dir zu sprechen. Sag Jesus, auch wenn du ihn nicht siehst und nicht spürst, Jesus, du bist willkommen bei mir. Und da brauchst du Zeit. Wie jede Begegnung mit einem Menschen Zeit braucht, so braucht auch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Zeit. Nimm dir heute Zeit dafür. Wenigstens eine Viertelstunde. Besser eine ganze Stunde. Und dann das Dritte ist die Stille. Stille ist ein Geheimnis. Stille ist der Ort, wo du Jesus begegnen kannst. Jesus hat das Zwiegespräch mit seinem Vater im Himmel immer in der Stille gesucht. Oft war er auf Bergen oben. Und der Prophet Elia, der erlebte Gott nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in der Stille, im leisen Windhauch. Stille ist anstrengend. Da fangen die Gedanken an zu kreisen. Da werden wir unruhig. Aber auf Dauer ist Stille auch heilsam für unser Inneres. Stille heißt, ich höre auf zu reden, du hörst auf zu reden, Worte zu machen, du schweigst und du lässt deine Gedanken auslaufen. Stille ist der Ort, an dem wir Jesus neu begegnen können, seine Stimme hören können. Stille ist der Ort, an dem wir Ostern erleben können. Wir haben in den vergangenen 4 Wochen im Raum der Stille etwas davon erlebt. Wir haben in die Stille hinein wenige Worte aus der Bibel, aus Gottes Wort mitgenommen und darauf gehört. Und ich war immer überrascht, wie Menschen von uns, wie Leute von uns berührt wurden, begegnet sind, Gott begegnet sind. Keine Methodik ist das. Es ist etwas von diesem Geheimnis, was darüber liegt, wenn wir zur Ruhe kommen und unsere Ohren für Gott öffnen. Ich habe so gedacht, über Stille muss ich wirklich noch mal eine Predigt halten. Aber jetzt zum Ende, Ostern bringt dir und mir ein neues Lebensgefühl. Der auferstandene Jesus bringt dir und mir ein neues Lebensgefühl. Frieden und Freude kommt, Angst, Enttäuschung verlieren ihre Macht. Ganz kurz zu dem, was danach noch passiert. Jesus hat die Jünger nicht in diesem engen Raum belassen. Er hat sie in die Weite geführt. Er hat sie gesandt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Er hat sie in die Welt gesandt. Die sind nicht Fischer geblieben. Die sind durch ganz Judäa gegangen. Die sind in andere Länder gekommen. Das Abenteuer Glauben war nicht zu Ende, sondern fing mit Ostern erst an. Und er hat seinen Jüngern Autorität und Vollmacht gegeben. Sie konnten etwas bewirken. Sie hatten die Vollmacht zu vergeben. Das konnte vorher nur Jesus tun. Und das ist auch das Versprechen, was Ostern für uns bereithält. Jesus führt uns in die Weite und Jesus gibt uns seine Kraft, andere Menschen hineinzuführen in die Erfahrung eines Friedens mit Gott, Vergebung. Insofern ist Ostern ein Doppelpunkt. Lasst uns in diesem Wohlgeruch von Ostern, das ist etwas ganz anderes als der Geruch von verwesendem Kompost, lasst uns in diesem Wohlgeruch von Ostern weitergehen mit der Freude und dem Frieden, den Jesus gibt. Amen.